Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, herzlich willkommen. Wählerinnen und Wähler in die Irre führen, das ist das Ziel von Desinformationskampagnen. Warum gerade die Slowakei so anfällig für diese Manipulationsversuche ist und mit welchen Mitteln die EU-Institutionen in Brüssel die Europawahlen vor Störmanövern bewahren wollen, darum geht es in dieser Ausgabe von Europa heute. Außerdem berichten wir, warum über 150 Frauen in Grönland den dänischen Staat verklagt haben. Seit 1979 können die Bürger der EU-Mitgliedsländer Abgeordnete ins Europäische Parlament wählen. Die Slowakei ist seit 2004 EU-Mitglied und damit sind auch ihre Bürgerinnen und Bürger stimmberechtigt. Was aber auffällt, viele nutzen ihre Stimme nicht. Wenn es um die Wahlbeteiligung und das Interesse an der Europawahl geht, dann ist die Slowakei bisher immer das Schlusslicht unter den 27 Mitgliedstaaten. So lag die Wahlbeteiligung bei der letzten Europawahl im Jahr 2019 nur bei knapp 25%. Zum Vergleich, EU-weit lag sie bei knapp 51%. Was das ohnehin schon geringe Interesse an der Europawahl noch weiter schmälern könnte, das sind nun die weitreichenden Desinformationskampagnen. Sie zielen darauf ab, Wahlen zu untergraben, als nicht demokratisch darzustellen und Misstrauen zu säen. Vor der Europawahl werden diese Kampagnen EU-weit registriert, in der Slowakei aber werden die Menschen regelrecht geflutet, berichtet unsere Korrespondentin Marianne Allweis.
Es gilt als der erste Deepfake in Europa, in dem ein prominenter Politiker mitten im Wahlkampf Opfer eines gefälschten Videos geworden ist. Kurz vor der Parlamentswahl in der Slowakei kursierte dieser Clip in den sozialen Netzwerken. Vermeintlich redet der liberale proeuropäische Politiker Michal Šimečka. Er soll angeblich abgehört worden sein. Es geht in der mit künstlicher Intelligenz hergestellten Aufnahme um Wahlmanipulation und Bestechungszahlungen an die bekannte Investigativjournalistin Monika Todova. Das klingt wie meine Stimme. Jemand, der mich nicht kennt und nicht weiß, wie ich rede, kann denken, dass das echt ist, sagt die Journalistin in einem Statement für Reporter ohne Grenzen. Hochgeladen wurde das gefälschte Video von einem rechten, Kreml-freundlichen Politiker aus der Slowakei zu einem Zeitpunkt, als politische Äußerungen schon verboten waren. Die Wahl gewann Ex-Premier Robert Fico, dank des innenpolitischen Chaos seiner proeuropäischen Vorgänger und dank russlandfreundlicher Rhetorik. Die Partei von Šimečka landete auf dem zweiten Platz und in der Opposition. Auch ein zweites gefälschtes Video war noch aufgetaucht. Darin kündigt Šimečka angeblich höhere Bierpreise an, sollte er Regierungschef werden. Es gibt keine Straftat, wenn jemand auf so schlimme Weise in den Wahlkampf eingreift. Wir haben Anzeige wegen Verleumdung erstattet, aber ich denke nicht, dass die Ermittlungen Konsequenzen haben werden und dass sie dem Hauptverdacht nachgehen, dass russische Nachrichtendienste dahinterstehen, die hier ihre Leute und Desinformationskanäle genutzt haben. In der Slowakei sind hybride pro-russische Aktivitäten schon seit Jahren stark ausgeprägt, meint der Experte für Informationssicherheit Tomáš Kryšák. Wenn wir zum Beispiel die Auftritte der russischen Botschaft auf Facebook vergleichen, dann hat sie bei uns die meisten Beiträge und den größten Erfolg in Form von Interaktionen. Das ist ein Vielfaches dessen, was wir in jedem beliebigen anderen Land in Europa sehen. Diese Propaganda fällt auf fruchtbaren Boden. Laut Umfragen glauben in der Slowakei besonders viele Menschen an Verschwörungen. Verschwörungserzählungen. Ein kleiner Teil der Bevölkerung gilt als ausgesprochen pro-russisch, eine gewisse Russland-Nostalgie ist weit verbreitet. Das Vertrauen in die junge Demokratie ist allgemein gering, das Misstrauen in sogenannte Mainstream-Medien, angestachelt durch das Regierungslager, ist dagegen groß. Daher richten sich Fake-News-Kampagnen gezielt an die Slowakei, als schwächstes Glied in der Kette des Westens, erklärt der Desinformationsexperte Wladimir Schniedl. Wir haben nachgeforscht, wer diese Kreml-freundliche Propaganda verbreitet. Das waren auf der einen Seite Konten der rechtsradikalen Republika, auf der anderen Seite Politiker der linksnationalen Smer-Partei von Robert Fico. Der ist nun zum vierten Mal Premierminister. Er hat staatliche Militärhilfe für die Ukraine gestoppt und baut die Slowakei zu einem zweiten illiberalen Ungarn um, sagen seine Kritiker. Gelder für die Bekämpfung von Desinformation wurden gestrichen. Stattdessen wird mit diesen Mitteln nun das Dach der Philharmonie in Bratislava saniert. Einige Desinformationsexperten verloren ihre Jobs. Kulturministerin wurde eine Politikerin, die in einem YouTube-Kanal pro-russische Narrative verbreitet hat und das auch als Regierungsmitglied noch tut. Der stellvertretende Parlamentspräsident Luboš Blaha kandidiert auf einem aussichtsreichen Platz für das Europaparlament. Er trat vor kurzem im russischen Propagandasender RT auf. Nach langem Zögern löschte Facebook dessen Account. Dieses soziale Netzwerk ist laut dem Soziologen Michal Vašečka für viele Menschen in der Slowakei der wichtigste Nachrichtenkanal.
Slovak Facebook is not only toxic and dangerous.
Facebook in der Slowakei ist nicht nur toxisch und gefährlich, es ist mitverantwortlich für die schreckliche politische Lage in diesem Land. Mark Zuckerberg ist mitverantwortlich für das Ausscheren der Slowakei aus dem westlichen Konsens. Die einzige Gegenwehr überhaupt kommt aus Brüssel beim Kampf gegen Meta. Aber zu spät für die Slowakei. In Polen, in Tschechien und Ungarn befürchtet eine Mehrheit in Umfragen einen Einfluss fremder Länder auf die Europawahl, allen voran aus Russland. Dagegen sorgen sich Slowakinnen und Slowaken vor einer angeblichen Einmischung der EU und der USA. Erst auf Platz 3 folgt Russland.
Warum die Slowakei als Einfallstor für Desinformationskampagnen gilt, Marianne Alweis hat das für Europa heute recherchiert. In der Slowakei hat also die Regierung von Robert Fico den Kampf gegen Desinformation weitestgehend eingestellt und bricht damit aus der Linie der EU. Denn anders als in Bratislava wird in Brüssel die Gefahr von Stör- und Manipulationskampagnen als sehr hoch eingeschätzt und davor gewarnt. Als besonders kritisch gelten die letzten Tage vor einer Wahl, denn dann bleibt nicht mehr viel Zeit, Gerüchte und falsche Informationen zu widerlegen. Wie sich die EU auf diese Manipulationsversuche vorbereitet hat, berichtet unsere Korrespondentin Caroline Born.
Ein Auge in Nahaufnahme, vor dem Texte und Bilder vorbeiziehen und eine Stimme, die mahnt:
Deine Entscheidung zählt. Schütze dich vor Manipulation.
Das Video soll über die Risiken von Desinformation aufklären. Es ist Teil einer Kampagne der EU-Kommission. Die verzeichnet vor der Europawahl einen deutlichen Anstieg an Desinformation.
Man muss immer auf der Hut sein mit Desinformationen, mit Manipulationen vor Wahlen. Warum? Weil wir es eben auch in der Vergangenheit gesehen haben.
Lutz Güllner leitet die Abteilung Strategische Kommunikation im Auswärtigen Dienst der EU-Kommission und analysiert Desinformationskampagnen. Informiert, von wem sie ausgehen, meist Russland oder China, und gibt Tipps, wie man sich gegen Desinformation schützen kann. Allerdings spricht er lieber von Informationsmanipulation, weil dies die Absicht beinhaltet, dass damit getäuscht werden soll. Wichtig sei, so Lutz Güllner, sich nicht nur auf den Inhalt zu konzentrieren, sondern auch auf die Manipulationstechniken. Zum Beispiel bei der sogenannten Doppelgängerkampagne. Dabei werden Webseiten etablierter Medien nachgebaut, sodass sie ihrem Original, zum Beispiel dem Spiegel, Guardian oder Le Monde, ähneln.
So professionell und technisch gut gemacht, dass eigentlich das Laienauge den Unterschied nicht sehen kann und dann aber die Inhalte verändert wurden. Und das ist natürlich eine höhere Kunst mittlerweile. Da geht es nämlich nicht nur um ein Narrativ zu setzen, sondern auch die Art und Weise, wie dieses Narrativ transportiert wird.
Eine Vielzahl solcher Doppelgänger, die russische Propaganda enthalten, hat die Forschungsgruppe AI Forensics entdeckt. Tausende Fake-Accounts haben die Doppelgänger als Werbung auf Facebook geschaltet. Millionen Nutzer in Deutschland und Frankreich sollen diese Werbeanzeigen gesehen haben. Es geht um die Bauernproteste oder die militärische Hilfe für die Ukraine, mit dem Ziel, Zwietracht zu säen und die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben. Dass Desinformation gerade solche Themen aufgreift, die polarisieren, beobachtet man auch im EU-Parlament. Sprecherin Delphine Collard nennt Migration oder die Corona-Pandemie. Darin steckt genug Spaltpotenzial, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schwächen. Andere Kampagnen schüren die mehr vom Wahlbetrug, behaupten beispielsweise, dass in Wahllokalen spezielle Stifte benutzt würden, deren Tinte nach dem Ausfüllen der Wahlzettel verschwindet. Oder wollen die Menschen gleich ganz vom Wählen abhalten, durch falsche Bombendrohungen in Wahllokalen. So werde das Vertrauen in die Demokratie unterminiert, warnt Parlamentssprecherin Collard.
All these narratives try to impact democracy seeking distrust generally in parliamentary democracies.
Durch künstliche Intelligenz sind die Kampagnen immer leichter zu erzeugen und auch schwerer zu erkennen. Die EU wehrt sich nicht nur mit Aufklärungskampagnen, sondern setzt auch auf Regulierung. Die großen Online-Plattformen müssen mittlerweile Regeln einhalten. Das Digitale Dienstegesetz, auch bekannt als DSA, verpflichtet TikTok, Instagram oder X zum Beispiel, illegale Inhalte zu löschen. Außerdem sollen die Online-Plattformen Transparenz schaffen, wie sich Desinformation bei ihnen ausbreitet und ob sie selbst ein Risiko für die Verbreitung sind. Für das noch recht neue Gesetz ist die Europawahl ein erster Testfall.
We must be now very vigilant and uncompromising when it comes to ensuring that it is properly enforced.
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigt an, bei der Umsetzung keine Kompromisse eingehen zu wollen. Ihre Behörde ermittelt bereits gegen X, TikTok sowie gegen Facebook und Instagram wegen möglicher Verstöße gegen die neuen Regeln. Ausgang offen. Bestätigt sich der Verdacht, drohen im schlimmsten Fall Strafzahlungen. Daneben hat die EU-Kommission freiwillige Leitlinien für die Wahl aufgestellt. Zum Beispiel, dass Plattformen genug Teams für die Moderation der Inhalte bereitstellen sollen. Und die EU-Kommission appelliert auch an die Wähler.
Sei dir bewusst, dass Video- und Tonaufnahmen stark bearbeitet sein können.
Tipps, wie die Quellen von Inhalten zu hinterfragen, sollen die Menschen weniger anfällig für Manipulationsversuche machen.
Aufklären, regeln, appellieren gegen Desinformation. Caroline Born war das aus Brüssel. Morgen geht es in unserer Serie zur Europawahl darum, wie Bündnisse im Europaparlament geschmiedet werden. Einst war Grönland dänische Kolonie bis 1953. Seitdem gehört die Insel als weitgehend autonomer Teil zum Königreich Dänemark mit eigener Regierung und eigenem Parlament. Die Insel mit ihren knapp 57.000 Einwohnern ist finanziell aber immer noch von Kopenhagen abhängig. Auch in Außen- und Sicherheitsfragen entscheidet die dänische Regierung. Und noch immer wird in Grönland beklagt, dass die Menschen herablassend vom dänischen Staat behandelt werden. Als Beleg ist in ihren Augen der sogenannte Spiralenskandal aus den 1960er und 70er Jahren. Betroffen sind tausende junge Grönländerinnen. Die Aufarbeitung dieses Skandals kommt aber nur schleppend voran. Mehr dazu von Gunnar Köhne.
Als Henriette Bertelsen in die Schule kam, konnte sie kein Wort Dänisch. Aber ihre eigene Sprache, Grönländisch, durfte dort nicht einmal in den Pausen gesprochen werden. Damals lernte die junge Inuit, dass man immer das tun sollte, was der Lehrer aus Dänemark sagte. Oder was der Arzt sagt.
Da hat er oben Badstuhl nun Skilte.
Eines Tages hing in der Schule ein Zettel. Alle Mädchen sollten sich beim Amtsarzt einfinden. Sie sollten eine Spirale eingesetzt bekommen. Wir wussten gar nicht, was das war. Ich selbst habe einiges verdrängt und vergessen, aber eine Freundin erzählte mir, dass etliche Mädchen schon im Wartezimmer weinten. Wir waren doch noch so jung und hatten noch nie etwas mit Jungen gehabt. Die Spiralen, die man uns einsetzte, waren groß, eigentlich für Frauen gedacht, die bereits Kinder geboren hatten. Ich erinnere mich an die furchtbaren Schmerzen und daran, dass sich keiner der Erwachsenen um mich kümmerte. Die 13-jährige Henriette war eine von tausenden jungen Grönländerinnen, die in den 1960er und 70er Jahren von der dänischen Regierung zur Verhütung mit der Kupferspirale gezwungen worden waren. Das Ziel der Maßnahmen war, die Bevölkerungsentwicklung auf der Insel zu bremsen. Für die betroffenen Frauen waren die Folgen zum Teil dramatisch. Manche konnten selbst nach Ende der Zwangsbehandlung keine Kinder mehr bekommen. Viele werden bis heute von diesen traumatischen Erlebnissen verfolgt. So wie die 66-jährige Bertelsen, die heute bei Kopenhagen lebt, in der Nähe ihrer Kinder und Enkelkinder. Wir Opfer dieser Zwangsverhütungspolitik, die wir in Dänemark leben, wir bekommen vom Staat keinerlei psychologische Unterstützung. Wenn wir Hilfe in Anspruch nehmen, müssen wir einen Teil selbst bezahlen. In Grönland bekommen die betroffenen Frauen dagegen Hilfe angeboten. Denn die öffentliche Diskussion über die Sache führt bei vielen zu einer Retraumatisierung, auch bei mir. Der sogenannte Spiralenskandal wurde vor 2 Jahren vom dänischen Rundfunk aufgedeckt. Doch erst jetzt haben sich über 150 betroffene Grönländerinnen zusammengeschlossen und den dänischen Staat verklagt. Sie verlangen Entschädigungen. Der Kopenhagener Anwalt Mats Pramming vertritt sie. Er hat keine Zweifel daran, dass es sich bei der Verhütungskampagne um gezielte staatliche Politik gehandelt hat. Auch wenn es dafür nicht mehr viele Belege gibt. Die Bevölkerungsentwicklung auf Grönland stürzte in der Folge geradezu ab. In einigen Orten auf der Insel gab es jahrelang gar keine Geburten mehr. Und die Behörden erklärten das offen als Erfolg. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es über diese Eingriffe noch vollständige Unterlagen gibt. Denn welcher Arzt hätte schon Buch führen wollen über einen Eingriff, bei dem eine weinende 12-Jährige von 2 Erwachsenen festgehalten worden ist? Die sozialdemokratisch geführte dänische Regierung hat nach den Enthüllungen eine Untersuchung der Vorwürfe angekündigt. Trotz mehrfacher Versuche war es dem Deutschlandfunk nicht möglich, eine Stellungnahme der zuständigen Gesundheitsministerin oder anderer Politiker der 3 Koalitionsparteien zu bekommen. Henriette Bertelsen wundert das nicht, auch sie hat von den dänischen Behörden nichts gehört. Ein bloßes Eingeständnis, dass uns das angetan wurde, reicht mir nicht. Ich will auch eine Entschuldigung. Das würde mir zeigen, dass es von dänischer Seite Respekt mir gegenüber gibt. Und es wäre ein Zeichen dafür, dass Dänen und Grönländer gleichberechtigt sind.
Und einige grönländische Politiker wollen noch weitergehen und den Fall nicht allein als Entschädigungsfall, sondern als Menschenrechtsverstoß behandelt sehen. Dafür wollen sie bis vor europäische Gerichte ziehen. Gunnar Köhne war das mit dem Stand der Dinge. Und Europa heute geht damit zu Ende. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihre Katrin Michaelsen.